Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich tatsächlich mal wieder hier zu sein. Und jetzt, wo ich schon mal hier bin und ihr das jetzt auch nicht mehr verhindern könnt, ich möchte mit einem Bekenntnis starten. Das Bekenntnis lautet, ich mag die Mafia. Ich mag zumindest Mafia-Filme. Ich liebe Mafia-Filme. Ich weiß nicht, ob ihr Der Pate kennt, mein absoluter Lieblingsfilm, Der Pate Teil 1. Teil 2 ist okay noch, also Teil 1 super, Teil 2 okay, Teil 3 ist nur so, also nochmal was Hollywood gemacht hat zum Geld verdienen. Das muss niemand geguckt haben. Aber Pate Teil 1 ist der Film schlechthin und ich mag diesen Anspruch von der Mafia, ihr eigenes Reich zu bauen. Also denen ist egal, wie die Gesetze sind, denen ist egal, was von ihnen erwartet wird, was nicht, die machen so ihr eigenes Ding. Und im Paten in Teil 1 sitzt Marlon Brando als der Pate, als das Oberhaupt dieser Familie, während der Hochzeitsfeier oder Verlobungsfeier, das weiß ich nicht mehr genau, seiner Tochter, sitzt er etwas zurückgezogen in seinem Arbeitszimmer, riesen Eichenholzschreibtisch. Und empfängt Leute. Und er kann mit dem machen, was er will. Die sind in Not, die kommen und er sitzt da und lehnt sich zurück und sagt, typische Marlon Brando-Stimme, was kann ich für dich tun? Und ich finde es faszinierend. Da hat einer sein eigenes Reich gebaut und dem ist egal, was die anderen machen, der kommt durch, kommt nicht nur durch, sondern wird reich und mächtig und es gibt haufenweise Leute, die ihn beschützen. Ich finde das cool. So ein eigenes kleines Reich. Wir werden uns heute einige unterschiedliche Reiche angucken und eins ist ein ganz besonderes, nämlich das Reich, von dem Jesus redet und zwar in der Passionszeit redet er davon. Wir sind jetzt, was den Text betrifft, der gleich kommt, so zwischen Palmsonntag und der Kreuzigung. Und zwar wird berichtet vom Verhör des Pilatus gegen Jesus und mit Jesus geführt hat. Und es war so, dass Jesus mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hat, dann war er im Garten Gethsemane, ist dort verraten worden von Judas, ist dann verhört worden vom Hohen Rat, den damaligen jüdischen Machthabern. Und die sind irgendwie nicht weitergekommen, es steht gleich im Text, die wollten ihn töten und dürfen nicht, auch ein Dilemma. Und haben ihn deswegen zu Pilatus geführt. Und da geht unser Text los. Wer das mitlesen möchte, Johannes 18, Vers 28 bis 38. Da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen hervor? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Und da sprachen die Juden zu ihm, wir dürfen niemand töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welches Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Hier ist von drei verschiedenen Reichen die Rede. Drei verschiedene Reiche. Da haben wir, also mindestens drei verschiedene, da haben wir zum einen Rom Und das war damals das, also das Grün markierte in dieser skizzierten Landkarte, das ist das Römische Reich. Und Rom war damals das wirklich alles verschlingende Weltreich, Macht an sich. Also die Definition von Macht und von Stärke, das war Rom. Und das ist das eine Reich, was in unserem Text eine Rolle spielt. Pilatus ist der Vertreter dieses Reiches. Es gab einen großen Kaiserkult, der Kaiser wurde als Gott angebetet, musste als Gott angebetet werden. Und das führte bei allen, die da nicht mitmachen wollten, beziehungsweise die vielleicht auch Schuld auf sich geladen hatten, zu Unterdrückung nach innen und außen. Das Weltreich hat sich deswegen so verbreitet, weil die Kosten in diesem Reich natürlich immer höher wurden. Und es mussten neue Gebiete erschlossen werden, um diese Kosten zu decken. Es ging um Rohstoffe, es ging um Personen, es ging um den nachwachsenden Rohstoff Mensch für die Armee. Und das führte zu einer großen Unterdrückung nach innen und außen. Wir in Deutschland haben das auch mal ähnlich gemacht, 33 bis 45, und haben das Lebensraum genannt. So ungefähr war das Römische Reich. Und alles musste diesem untergeordnet werden, alles. Und der Kaiser war Gott. Das heißt, dem durfte auch gar nicht widersprochen werden. Und jetzt muss man sich die Spannung vorstellen, dass hier, da, kaum sichtbar in dem Bereich, ein kleines, auch von Rom erobertes Reich lag. Es waren nicht die Gallier, sondern es waren die Juden. Und das ist so ein kleiner Ausschnitt aus dem, was da ganz im Osten des Römischen Reiches war, das was die Römer dann Palästina genannt haben, ganz kleiner Landstrich. Und da lebten Juden und die haben gesagt, es ist uns egal, ob der Kaiser als Gott bezeichnet wird bei euch, es ist nicht unser Gott. Und tatsächlich waren die Juden im gesamten Römischen Reich die einzige Volksgruppe, die den Kaiser nicht als Gott anbeten musste. Es gab diese eine Ausnahme und das waren die Juden, die mussten den Kaiser nicht als Gott anbeten. Ganz interessant. Und nun hat dieses Judentum vertreten in unserer Geschichte durch Kaiphas und die Hohen Priester und den Hohen Rat, vor dem Jesus ja schon war, die strebten nach Reinheit. Und die Überzeugung damals war, dass wenn die Religion und wenn das Volk rein gehalten wird, ohne Einflüsse von außen, ohne irgendwas, was schmutzig macht, dann kann der Messias kommen. Dann ist das Volk vorbereitet, dann kommt der Messias. Und so muss man auch die Christenverfolgung von Paulus verstehen, der ein großer Eiferer fürs Judentum war. Er wollte sein Volk, er wollte die Religion, er wollte das Judentum reinhalten von schädlichen Einflüssen. Deswegen mussten die Christen weg. Und deswegen war Rom nicht nur eine äußerliche Bedrohung, sondern auch eine innerliche Bedrohung für die Juden. Und in dieser ganzen Spannung, das Streben nach Reinheit und das Erleben der Fremdbestimmung, haben sich in der jüdischen Kultur damals hat sich durchgesetzt, dass Gesetze gehalten werden mussten, egal was es kostet. Und sie haben das vergessen, worum es eigentlich geht, nämlich die Anbetung des richtigen Gottes, des wahren Gottes. Und Anbetung bedeutet immer auch Demut, bedeutet immer auch Unterordnung, bedeutet immer auch die eigene Krone ablegen. Und so ist eine Frömmigkeit ohne Anbetung entstanden, gegen die Jesus aufgestanden ist und gegen die Jesus ja nicht vielleicht rebelliert hat, aber er hat es angesprochen. Er hat gesagt, das geht so nicht. Gott ist anders. Das heißt, wir haben noch einen dritten, ganz unscheinbaren, der sich aber in dieser Spannung, in dieser für mich greifbaren Spannung zwischen Rom und den Juden, hinstellt und sagt, ich bin ein König. Das wäre das dritte Reich. Also in dieser Geschichte, das Dritte Reich, um das es mir heute gehen soll. Mitten in dieser Spannung steht da einer, scheinbar schwach, scheinbar machtlos und fast zerrissen zwischen diesen beiden größeren Reichen und sagt, ich bin ein König. Ich habe mir jetzt mal so ein bisschen angeguckt, was so ein Reich ist, wie so ein Reich entsteht. Und habe da einen Typus aus dem Alten Testament gefunden, einen Typus eines Reiches. Und man muss sich klar machen, ein Reich entsteht immer durch eine gemeinsame Kultur. Und eine Kultur entsteht durch einen Kult. Und der Kult entsteht dadurch, was wir anbeten. Und es hat immer mit Religion zu tun. Es hat immer mit Religion zu tun. Die Frage ist immer, was ist uns wichtig, was beten wir an, wem ordnen wir uns unter? Dadurch entsteht ein Kult, dadurch entsteht eine Kultur und dadurch entsteht ein Reich. Und das Problem bei den Reichen ist, dass immer Ausgrenzung da ist. Es ist immer für einen Teil der Menschen und nicht für alle. Und die, die nicht mitmachen, die leiden. Ein Turm als Typus eines Reiches. Wie entsteht sowas? Es ist natürlich die Rede vom Turmbau zu Babel. Und die Geschichte war so, dass Gott gesagt hat, nach der Schöpfung, so, jetzt ist hier alles fertig, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Nach der Schöpfung und auch nach der Sintflut. Es ging wieder von vorne los, die Geschichte, und Gott sagt so, und jetzt seid fruchtbar und mehret euch und verteilt euch und füllt die Erde. Problem war, dass damals Menschen gesagt haben, das passt nicht zu unserer Kultur. Ich habe vor einer Woche einen Vortrag gehört von Professor Miriam Kim Rauchholz. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Ich finde eine großartige Theologin, die liefert immer ab. Und die hat über Kultur gesprochen und hat einen Soziologen zitiert, der gesagt hat, Kulturen sind Strategien zur Daseinsbewältigung. Und das ist was mir sehr gut gefallen hat. Kulturen sind Strategien zur Daseinsbewältigung. In Korea, wo Miriam Kim Rauchholz herkommt, da geht es sehr stark um Leistung, ganz stark um Leistung und um Ehre. Das ist in dieser Kultur implementiert und das führt dazu, dass mittlerweile die Kinder morgens um 6 aus dem Haus gehen, zur Schule gehen, nach der Schule in Nachmittagsunterricht gehen, danach in Privatschulen gehen und um 23 Uhr abends nach Hause kommen. Und das ist keine Ausnahme, das ist implementiert. Weil es geht alles um Leistung und es geht alles um Ehre und es geht alles darum, wer der Erste ist. Leistung und Ehre. Strategien zur Daseinsbewältigung. Wenn alle das so machen, müssen meine Kinder mitmachen. Und sie hat mal eine Freundin, die noch in Korea lebt, gefragt, warum machst du da mit? Lass doch deine Kinder spielen. Und die Freundin hat gesagt, mit welchen Kindern sollen die denn spielen? Es ist implementiert, es ist die Kultur. Das ist das, was angebetet wird. Leistung und Ehre. Und was in Kulturen auch und in Reichen auch implementiert ist, Strategien zur Daseinsbewältigung ist, und das liegt allem zugrunde, die Angst, dass das Dasein eben nicht bewältigt werden kann. Die ist bei uns allen drin. Bei uns allen. Kulturen sind Strategien zur Daseinsbewältigung. In uns schlummert die Angst, das Dasein nicht bewältigen zu können. Und so entstehen Reiche. So entsteht Ausgrenzung. So entsteht das, was damals die Antwort auf Gottes Anweisung war, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Denn dann kam, ich habe eine andere Idee. Und es wird so beschrieben in der Bibel, dass gesagt wurde, lasst uns. Lasst uns. Lehmziegel bauen. Lasst uns eine Stadt machen. Lasst uns einen Turm bauen. Lasst uns einen Namen machen. Damit Angst, dass das Dasein nicht bewältigt werden kann, damit wir uns nicht zerstreuen. Gott hat gesagt, seid fruchtbar und füllt die Erde und mehrt euch und verteilt euch. Und sie haben gesagt, wir haben Angst, uns zu zerstreuen. Wir haben eine eigene Idee. Und wir bauen diesen Turm, der bis an den Himmel reicht und dann sind wir ewig. Und dann gelingt es. Und man kann auch sagen, dieses lasst uns kann eine klare Antwort auf Gottes Anweisung sein, indem wir als Menschen sagen, lass mich. Es geht um Lebenserhaltung, Daseinsbewältigung und übersetzt um Macht, um Sicherheit, um Freiheit und um finanzielle Unabhängigkeit. Das war in Rom so, das war im Judentum so und ich glaube, dass das auch bei uns so ist. Und dass wir immer dazu neigen, unser eigenes kleines Reich zu bauen. Und zu sagen, das ist schon ganz nett, dass Gott, es klingt ja auch gut, dass Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir sagen, da bleibt aber vielleicht ein bisschen weniger für mich übrig. Und so wird aus dem, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Oder du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand. Ein Du darfst. Ich weiß nicht, ob ihr Werbung guckt, aber in der Werbung gibt es, also das ist das, was unsere Kultur stark prägt, ist dieses eben Du darfst. Ganz egal, was die anderen sagen, ganz egal, was das Bedürfnis der anderen ist, Du darfst. Wir leben in einer Gesellschaft von einem unglaublichen Individualismus. Jeder ist sein eigener Herr. Und wir hören oft genug und jeden Tag und immer wieder, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und so bauen wir unser eigenes kleines Reich. Zwischen dem, was wir hören, auch jetzt in Gottesdiensten und was wir in der Bibel lesen, du sollst nicht, und dem, du darfst. Und das ist die ganz eigene Spannung, die auch in meinem Leben einfach spürbar ist. Und bei euch vielleicht auch. Und wo wir dazu neigen, unser eigenes kleines Reich zu bauen, so wie Marlon Brando. Und ich finde es immer noch cool. Ist doch egal, was die anderen sagen. Solange es mir nicht schadet, tue ich's. Kennt ihr den Satz? Mein eigenes kleines Reich. Mir ist es einmal an einem kleinen Kind deutlich geworden, wir waren mit einer Familie im Urlaub, unsere Kinder waren schon groß, wir konnten das wirklich aus einer ganz gelassenen Distanz angucken, das war wunderbar, aber unsere Freunde hatten noch kleinere Kinder und einen 4-jährigen Sohn, war der jüngste damals, und der ist an einem Abend, es war an der Ostsee, es war wirklich sehr lange hell, ist der immer mit dem Bobbycar rumgefahren und der Vater, mein Freund, hat dann irgendwann gesagt, so jetzt wird es aber Zeit ins Bett zu gehen. Und der ist weiterhin mit dem Bobbycar da rumgefahren und hat überhaupt nicht gehört. Und dann wurde es ein bisschen lauter. Es wird Zeit, ins Bett zu gehen. Und dann wurde es noch ein bisschen lauter. Und jetzt komm bitte und so. Und dann wurde er so richtig laut und hat gesagt, du kommst jetzt hier hin. Sonst setzt was. Und dann ist der kleine Kerl dann mit dem Bobbycar zu seinem Vater gefahren. Saß dann da unten auf dem Bobbycar. Der Vater ist knappe 2 Meter groß. Und der Vater sagt dann, du gehst jetzt ins Haus, Zähne putzen, Schlafanzug anziehen und dann gibt's gute Nachtgeschichte. Und der kleine Bengel guckt nach oben und sagt, ich habe eine andere Idee. Und fährt auf dem Bobbycar, dreht sich um und fährt wieder weiter Bobbycar. Das ist unser eigenes kleines Reich. Ich habe eine eigene Idee. Zum Glück gibt es einen Wendepunkt. Und wenn wir jetzt mal lesen in dieser Geschichte vom Turmbau zu Babel, es ist ja schon lustig. Also ich kann das nicht lesen, ohne zumindest zu grinsen. Manchmal muss ich auch lachen. Denn das sind jetzt also Menschen, die sagen, wir können unser Leben besser besser schützen und besser im Griff behalten und wir können unser eigenes Reich besser bauen als das, was Gott zu uns gesagt hat. Das können wir besser. Und wir machen das auch. Und wir bauen einen Turm, der bis in den Himmel reicht, damit wir uns nicht zerstreuen. Und dann passiert im Himmel irgendwas, wie auch immer. Es wird folgendermaßen beschrieben, dass da steht, dass Gott im Himmel zu irgendwem sagt, lass uns mal darunter. Lass uns mal darunter und angucken, was die da bauen. Das heißt, die Distanz bis zum Himmel war so groß oder ist so groß, dass Gott sagt, jetzt lass uns doch mal runter, dann können wir mal gucken, was die da so machen. Wir bauen den Turm bis an den Himmel und die, die im Himmel sind, sagen, also das, was ist denn das? Lass mal runtergehen. Aber das ist der Wendepunkt. Dass Gott sagt, lass uns mal vom Himmel herabfahren. Lass uns mal vom Himmel herabfahren und die Menschen so angucken und was sie so machen. Und jetzt können wir vielleicht als mit unseren pietistischen Hirnen vielleicht klingt es gleich so nach Strafe und gleich so nach Zerstörung. Und dann kommt Gott und sagt, und ich mache jetzt Schluss mit dem, was ihr macht, und jetzt kümmert ihr euch wieder um mich, und das ist die Strafe, dass ihr euch doch zerstreut und so weiter und so fort. Für mich steckt da eine unglaubliche Gnade drin. Dass genau in den Dingen, in die wir uns verstrickt haben, in denen wir nicht mehr weiterkommen, der Turm ist lächerlich klein. Von wegen, wir bauen uns was, was unseren Namen erhält und so. Mitten in diese Dinge sagt Gott, jetzt lass mal nachgucken, was die da so machen. Lass mal den Himmel verlassen. Lass mal auf die Erde kommen. Lass mal kümmern, dass sie wieder zurechtkommen. Und in der Passionsgeschichte ist es genau gleich und viel umfassender. Denn da steht am Anfang vom Johannesevangelium, aus dem wir den Auszug gelesen haben, steht da Folgendes: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Was für eine Gnade, dass Jesus jetzt mitten in diesem Clash of Cultures, der sich da abspielt, Judentum und Römer, Römisches Reich, mitten da drin ist Gott selbst. Mittendrin ist der Erlöser dieser Welt. Mittendrin ist derjenige, der sagt, lass mal nachgucken, was die da so machen. Lass mal hin. Und Gott, der das alles erschaffen hat, braucht gar keine Veranlassung, das zu tun. Der kann es doch laufen lassen. Ist doch egal. Er sieht den Turm eh nicht. Ist doch wurscht, was da passiert auf der Erde. Er tut es aus einem einzigen Grund, um uns nahe zu sein. Um uns nahe zu sein. Und jetzt wird, wenn wir über Mission sprechen und Missionare sprechen, dann kommt sehr schnell der Vorwurf, das macht die Kultur kaputt. Ich glaube, dass Jesus nicht die Kultur kaputt macht, sondern er kommt mitten rein in die Kultur. So wie unsere Kultur ist, mitten rein, stellt sich mitten rein, auch wenn es weh tut. Und er ist bei uns, in unseren Beschränkungen. Und er ist bei uns in dem, was wir nicht hinkriegen. Und er ist bei uns, wenn unser Turm nicht in den Himmel wächst. Und er ist bei uns, wenn unsere Reiche zerbrechen, das, was wir uns aufgebaut haben. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Was für ein Wendepunkt. Und in unserer Geschichte wirkt es trotzdem so, dass Jesus da steht zwischen diesen Reichen und wirkt wie ein König ohne Reich. Ja, ich bin ein König. Aber was ist denn das für ein Reich, was er da aufbaut? Ich habe mich, das ist der König. Ich habe lange überlegt, was für ein Bild ich da von Jesus zeige, dass es nicht zu schrecklich wird. Und habe mich da für diese Schnitzerei entschieden, ist es, glaube ich, ja. Das ist der König. Das ist derjenige, der auf die Erde kommt und der mal nachguckt, was wir Menschen so machen. Und der da nicht stehen bleibt, sondern der unsere Kultur da am Kreuz sogar erlöst. Also er ist nicht nur bei uns, er erlöst uns von der Kultur. Und er hat alles dafür gegeben. Was ist das jetzt für ein Reich? Jesus sagt dann, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das wird an Ostern und an Karfreitag vor allen Dingen so deutlich, dass es nicht von dieser Welt ist. Gott zerreißt sich zwischen den Kulturen. Und er verliert vordergründig. Und trotzdem sagt er, ich bin König. Und ich möchte mich jetzt so ein bisschen dem nähern, was das für ein Reich ist. Und im Lukas-Evangelium sagt Jesus selbst dazu, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Auch das ist am Kreuz deutlich geworden. Man wird nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mitten in unserer Kultur ist Gott da und ist das Reich Gottes anwesend. Und es hat aus meiner Sicht zwei Kennzeichen, die komplett anders sind als die weltlichen Reiche. Und das eine ist, dass Jesus sagt, kommt her zu mir alle. Alle. Die ihr niedergedrückt und belastet seid, ich will euch Ruhe schaffen. Alle. Das gibt es in keinem weltlichen Reich. Alle unsere Reiche sind auch eine gute Nachricht. Das schafft ein bisschen Sicherheit und strukturiert unseren Alltag. Wir wissen, was wir tun müssen und tun können, um nicht aufzufallen. Und wir wissen, wie wir vorankommen. Das ist ein Teil unserer Kultur. Und wir sind in dieser Kultur und das ist nicht nur schlecht. Aber es ist immer auch eine schlechte Nachricht für diejenigen, die nicht drin sind. Immer. Ich weiß nicht, ob sie es rumgesprochen hat, aber ich bin großer Fußballfan. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass der VfB im DFB-Pokalfinale ist. Ich habe schon mal ein Spiel gegen Bielefeld gesehen. Im DFB-Pokal in Stuttgart. Stuttgart gegen Bielefeld ist 6-0 für Stuttgart ausgegangen. Und bin überzeugt, dass Geschichte sich wiederholt. Aber das nur nebenbei. Aber das war eine wahnsinnig gute Nachricht für mich. Stuttgart ist im DFB-Pokalfinale. Wir werden einen Titel holen. Wir werden einen Titel holen. Wir. Aber das ist eine schlechte Nachricht für alle anderen. Und auch wenn jemand eine ganz, 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 ganz tolle Nachricht hat, zum Beispiel, dass er Nachwuchs erwartet, finde ich wahnsinnig schön. Dass da zwei Menschen zusammenfinden und denen wird ein Kind geschenkt. Aber es ist für all diejenigen, die kinderlos sind, ungewollt kinderlos sind, ist es keine gute Nachricht. Und wenn es uns wirtschaftlich gut geht, hier in Deutschland, dann ist es für viele Länder in Afrika und in Südamerika keine gute Nachricht. Weil wir auf deren Kosten leben. Und gute Nachrichten und Wachstum sind immer auch schlechte Nachrichten für andere. Und Reiche grenzen aus. Und deswegen ist mir so wichtig, bin ich so froh, dass Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr niedergedrückt seid. Und vielleicht müssen wir Frommen, wir Superfrommen, das immer mal wieder neu hören. Kommt her zu mir alle. Alle. Ganz egal, was ihr getan habt. Ganz egal, was ihr gesagt habt. Ganz egal, wie ihr gekleidet seid. Ganz egal, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich ihr seid. Ganz egal, aus welchem kulturellen Umfeld ihr kommt. Ganz egal, welches Geschlecht, welche sexuellen Vorlieben. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Da ist Gott aus dem Himmel auf die Erde gekommen, hat sich geopfert für diese Welt. Und das ist die einzig gute Nachricht für alle Menschen. Das ist die einzig gute Nachricht für alle Menschen. Und unsere Aufgabe ist es, diese Nachricht weiterzugeben. Das ist unsere Aufgabe als Jesus-Nachfolger. Denn das Zweite, was Jesus klipp und klar auch über sein Reich sagt, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Das ist eine freie Übersetzung. Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das ist auch eine Wahrheit dieses Reiches, das nicht von dieser Welt ist. Alle Reiche dieser Welt sagen, wenn du mir nachfolgst, dann geht's dir gut. Dann verwirklichst du dich. Du musst das tun, was ich sage, und dann läuft dein Leben. Ja, dann hast du Erfolg. Und Jesus sagt, wer zu mir gehören will, darf sich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das ist vielleicht auch was, was wir Christen nochmal neu hören müssen. Es geht nicht um schöne Gottesdienste. Es geht nicht darum, dass wir unsere Kultur hier pflegen. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, Jesus nachzufolgen und das zu tun, was Jesus getan hat. Und das geht nicht ohne Opfer. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber wir gucken, es ist ganz kurz noch, also die Zeit rennt, gell? Habe ich noch ein bisschen? Ja. Wir gucken uns jetzt nämlich nochmal ganz kurz an, wie geht denn die Geschichte weiter? Oder wie gehen die Geschichten weiter? Da ist zum einen Babel. Und das, was die Menschen versucht haben zu vermeiden, ist genau eingetreten. Die Sprachen sind verwirrt worden, sie konnten sich nicht mehr verstehen und sie sind zerstreut worden. Und tatsächlich ist am Ende das passiert, was Gott vorher gesagt hat. Aber zum Wohl der Menschen. Im Judentum ist Folgendes passiert, in Israel, dass 40 Jahre nach diesen Ereignissen, von denen wir heute reden, der Tempel zerstört worden ist. Also die zentrale Stelle der Reinheit. Man musste sich so rein erhalten, dass ins Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester, einmal im Jahr durfte der Hohepriester da rein. Und dieses Zentrum der Reinheit und das Zentrum der Religion, das Zentrum des damaligen Glaubens im Judentum ist zerstört. Und das Volk wurde 1900 Jahre in die Diaspora zerstreut. Und da war es noch viel schwieriger mit der Reinheit. Ist ja interessant, dass die Juden am Anfang sagen, lass uns lieber nicht ins Prätorium gehen. Wir könnten uns unrein machen. Also das muss man sich mal klar machen. Die bringen den Sohn Gottes vor ein weltliches Gericht. Weil wir wollen ihn unbedingt töten. Das steht im Text. Wir wollen ihn unbedingt töten, aber dummerweise sind wir nicht berechtigt. Und sie betreten nicht den Palast des Pilatus. Den betreten sie nicht, um sich nicht unrein zu machen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe vorhin davon gesprochen, das ist Gesetz ohne Anbetung. Und Gesetz zerstört, hat Jesus übrigens auch gesagt. Und die Folge ist 1900 Jahre in die Diaspora, ohne Tempel, der ist bis heute nicht aufgebaut, und ohne Reinheitskult. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Unsere Reiche und Gottes Reich. Und in Rom war es ähnlich. Es gab zunehmend Aufstände, das Reich ist geteilt worden und am Ende zerfallen. Auch Pilatus hat versucht, seinen Hintern zu retten in der ganzen Geschichte. Er hat es aber nicht geschafft. Pilatus ist strafversetzt worden nach den Ereignissen. Und bei uns ist es immer wieder so, dass in unserem Individualismus aus diesem du darfst alles, ganz schnell ein Muss wird. Ich weiß nicht, ob ihr Instagram kennt, aber die ganzen Influencer, die uns sagen, was wir essen müssen, was wir trinken müssen, wie viel Sport wir machen müssen, unsere Uhren, die uns sagen, du hast jetzt aber statt 20.000 Schritte erst 19.000, und du musst noch ein bisschen was machen, ja? Und du musst auf dieses verzichten und auf jenes verzichten und du musst dich selbst verwirklichen. Aus dem du darfst, kommt ganz schnell ein du musst. Und aus dem du musst, folgt bei denen, die da nicht mitmachen können, die ausgegrenzt werden, unglaubliche Einsamkeit. Aus dem Individualismus entsteht Einsamkeit. Und was ist jetzt mit Jesu Reich? Jesus sagt selbst, aus dem Senfkorn, das, was so ganz klein losgeht, Jesus ist in diesem Druck zwischen den Kulturen und scheinbar machtlos und landet am Kreuz, aber aus dem allem entsteht ein großes Reich. Und was auch die Wahrheit ist, ist, dass das römische Weltreich und Rom ist auch zerfallen am Christentum. Weil Menschen, Christen gesagt haben, das Schwache, das, was ihr ausmerzen wollt, das ist uns wichtig. Aus dem Senfkorn wird ein Baum und keiner wird es verhindern. Keiner wird das Aufwachsen dieses Reiches verhindern, niemand. Und dann steht da an einem ganz anderen Machtsymbol, nämlich in Berlin am Stadtschloss, am neu aufgebauten Stadtschloss, folgende Inschrift. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in den Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und auf der Erde und unter der Erde sind. Dass sich alle Knie beugen müssen vor demjenigen, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Denn der ist tatsächlich ein König. Und unsere Weltgeschichte und meine persönliche Geschichte wird sich an diesem Jesus entscheiden. Er ist der König. Das hat übrigens auch jemand dahingeschrieben zu seinem eigenen Machterhalt. Aber es strahlt jetzt immer noch über Berlin und das ist schon ganz gut, finde ich. Wir sind nicht auf uns selbst bezogen, wir sind auf diesen König bezogen. Und deswegen fordert es eine Entscheidung. Was machen wir jetzt mit diesem König? Und Pilatus war ganz nah dran. Denn er hat am Ende dieses Textes, weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die Frage gestellt, was ist Wahrheit? Unsere irdischen Reiche führen durch Lügen zur Unterdrückung, Unterdrückung zur Aggression, Aggression zum Tod. Gottes Reich führt durch die Wahrheit zur Erkenntnis. Erkenntnis führt zur Umkehr, Umkehr führt zur Gnade und Gnade führt zum ewigen Leben. Wir haben vorhin vom ewigen Leben gesungen. Was kann uns denn Großes passieren? Wir werden leben. Alle, die auf diesen König bezogen sind, werden leben, auch wenn sie sterben. Und deswegen heißt die Entscheidung für uns auch, was im Philipperbrief steht, was Paulus schreibt, übrigens als Einleitung zu dem Text, den ich vorhin schon gelesen habe, alle Knie sollen sich beugen vor diesem König, alle Knie werden sich beugen vor diesem König. Die Einleitung zu diesem Text heißt bei Paulus, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Tut nichts für euer Reich, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Anders formuliert, seid so unter euch gesinnt, wie Jesus euch gesinnt ist. Seid so unter euch gesinnt, wie es der König gemacht hat. Das ist die Entscheidung. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern dass du auf die Welt gekommen bist, dass du den Himmel verlassen hast und Mensch geworden bist. Und ich danke dir, dass du den Auftrag des Vaters ausgeführt hast bis zum Kreuz und dass du auferstanden bist und ja auch jetzt mitten unter uns bist. Und ich danke dir, dass du uns erlöst von unseren eigenen Ansprüchen. Ich danke dir, dass du in all dem, wo wir uns selbst nicht genügen oder wo wir anderen nicht genügen, dass du da bist und dass du zu uns sagst, und dich liebe ich und für dich bin ich gestorben. Und ich bin auferstanden und ich möchte gerne bei dir sein. Und ich bitte dich, dass das mein Antrieb wird. Und dass das mein Ruhepunkt wird, dass ich weiß, bei dir ist gut. Und du kommst mit meinem Leben zum guten Ziel. Und ich darf so, wie du mit mir umgegangen bist, mit meinen Mitmenschen auch umgehen. Und das bewirkst du in mir. Amen. Steht ihr zum Vater unser auch schon auf? Ja, dann dürft ihr das jetzt machen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel. geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? Es segne uns und behüte uns der Allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.